Basic. Super, vielen Dank, ja. Genau. Special Kinderstunde. Caroline, was für ein schönes Bild, der Gemüsegarten Gottes. Jetzt kann sich jeder so vorstellen, was er für Gemüse sein möchte. Ich wäre dann der Spargel. Schlank, aber kostbar, ja. Caroline, eins muss ich noch klarstellen. Diese Flyer habe nicht ich entworfen. Das war die Dorothea Krab aus der Jesusgemeinde. Bloß, damit ich mich nicht mit fremden Federn hier schmücke. Doch. Jesus bewegt mich. Dich auch? Was bewegt dich so in deinem Leben? Was hat dich heute Morgen hierher bewegt? Dein Ehepartner, deine Eltern, die Pflicht, das schlechte Gewissen. Was bewegt dich? Christus bewegt mich in meinem Leben, hat mich bewegt, bewegt mich immer noch und so bitte ich ihn bis in Ewigkeit, dass Christus mich bewegt. Und heute wollen wir uns mal einen Predigttext gemeinsam anschauen aus dem Kolosserbrief. Da hineinschauen und damit möchte ich eine Predigtreihe beginnen. Auch wenn wir ab nächste Woche dann Open-Air-Gottesdienste haben werden. Der zweite Teil ist dann also erst im September nach den Ferien. Aber dennoch möchte ich heute schon mal so diesen Einstieg machen in den Kolosserbrief. Und dieser Brief an die Gemeinde in Kolossee, der hat eine ganz besondere Note. Er ist ganz besonders auf Jesus Christus ausgerichtet. Christuszentrisch, so nennt man das. Und der Apostel Paulus, er schreibt hier ganz stark über Jesus, ihm geht's ganz stark um Jesus, dass er das Zentrum, der Mittelpunkt ist in unserem Leben, das Wichtigste, das allein, was wir brauchen, nichts anderes als Christus allein. Seine Stellung und jetzige Bedeutung auch für unser Leben. Nicht so sehr über das, was Jesus gemacht hat, seine Taten, seine Wunder, nicht so sehr über das, was er gesprochen hat, sondern mehr über seine Stellung, über das, was er für uns jetzt in unserem Leben bedeutet und was wir durch ihn haben, was wir in unserem Leben durch ihn haben. Und in diesem Brief, da befinden sich einige der bekanntesten Verse über Jesus Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit zum Beispiel, lesen wir im Kolosserbrief. Ist uns allen bekannt. Oder in ihm wohnt die Fülle der Gottheit. Alles solche Schlagwörter, hätte ich fast gesagt, die einem sehr bekannt vorkommen. Und wenn man das alles so liest, was Jesus getan hat und was es für mich bedeutet, dann neigt man ja manchmal zu der Frage, gilt das wirklich mir? Bin wirklich auch ich jetzt in dieser Position oder in dieser Stellung? Gilt es meiner Identität, gilt es auch mir, was Christus getan hat. Dieser allmächtige Gott, er lebt jetzt in mir. Hat er es auch mir geschenkt, das, was er so hier in dem, was Paulus in dem Brief so deutlich macht und zum Ausdruck bringt. Und wie jeder Paulusbrief, natürlich hat er auch dann gegen Ende hin ein paar ganz praktische Anweisungen, da kommen wir auch noch dazu, aber dann etwas später. Erstmal geht es darum, klarzustellen, wer du bist in Christus, was Christus für dich bedeutet, was er für dich getan hat. Sein Werk, das größer ist als alles andere auf dieser Welt. Alles andere auch, was wir uns so vorstellen können. Und der Brief, dieser Auftakt dieses Briefes, der klingt schon sehr gewaltig. Hört mal her, Kolosser 1, die Verse 1 bis 2, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Was für ein Briefanfang, eine Einleitung, wo Paulus sich und seinen Mitarbeiter vorstellt, wo er die Gemeinde begrüßt und gleich einen Wunsch auch noch hinterher schickt. Und ich denke, ich brauche uns das nicht mehr so zu sagen, nicht mehr zu erwähnen, dass immer wenn im Neuen Testament die Brüder angesprochen sind, natürlich die Schwestern inklusive sind. Ja? Also ihr braucht euch da nicht benachteiligt führen. Der Plural oder die Mehrzahl von Brüder bedeutet auch gleichzeitig hier, also ist gleichzeitig im Griechischen das Wort für Geschwister. Die Sprachbildung ist ja unterschiedlich von den verschiedenen Sprachen. Im Deutschen, da ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Geschwister wird da viel mehr von dem Wort Schwester abgeleitet, ja? Hat es mehr so einen femininen Touch und im Griechischen hat es dann mehr so einen maskulinen Touch, also von Bruder wurde dann die Mehrzahl abgeleitet. Also ihr Schwestern seid mit dabei. Ups, also dass da noch irgendwas dazwischen sein könnte, diverse, ja, das war kein Gedanke in der damaligen Zeit. Auf jeden Fall, ihr Schwestern seid angesprochen und das nur mal zur Beruhigung. Paulus, Apostel Christi Jesu, so fängt es an, durch Gottes Willen. Damit stellt Paulus sich vor, Apostel wird man nicht, indem man sich das selbst aussucht, wie einen normalen Beruf, wie Krankenschwester oder Bauarbeiter, Friseur oder was auch immer. Du erwählst dir nicht irgendeinen Beruf. Apostel wirst du auch nicht durch eigenmächtig, dass du dir eigenmächtig diesen Titel aneignest oder irgendwie, ja, dir denkst, jetzt gehe ich als Apostel durch die Welt, sondern Apostel wird man durch die Berufung, durch eine besondere Berufung Gottes. Gott beruft einen in dieses Apostelamt hinein und es wird von anderen gesehen, bemerkt und auch bestätigt. Ja. Apostel Christi Jesus, sagt Paulus hier. Er war nicht selber auf die Idee gekommen, sich Apostel zu nennen und auch nicht, weil es gerade mal einen gebraucht hat, einen Apostel. Wer hat Lust und Zeit? Könnte hier einspringen, ist ja manchmal im Gemeindedienst so die Frage, ne? Wer hat Bock? Apostel wird gebraucht. Nein, so läuft das nicht. Gott hat ihn berufen. Gott hat ihn berufen nach dem Willen Gottes, sagt er. Und dann wird aber auch Timotheus erwähnt. Timotheus, dem Bruder, davon ist die Rede. Einfach nur Bruder. Das ist ja nun wirklich nichts Besonderes, oder? Ein Bruder zu sein? Warum erwähnt Paulus ihn mit? Nicht mal Mitstreiter oder Mitkämpfer oder Mitarbeiter, wie er andere Mitarbeiter da betitelt. Einfach nur Bruder. War er vielleicht zufällig in der Nähe gewesen, dieser Timotheus? War er dabei? Warum erwähnt ihn Paulus hier? Wir wissen, dass als Paulus diesen Brief geschrieben hat, dass so einige mit dabei gewesen sind, in der Nähe waren. Wenn wir nur mal an die Grüße im Kapitel 4 dann später denken, unter anderem auch Epaphras, der die Gemeinde dann gegründet hat, die Gemeinde in Kolossee. Aber keiner von denen, die er dann so begrüßt oder als Grüße mitgibt, die tauchen als Mitverfasser dieses Briefes hier auf. Nur Timotheus, ihn nimmt er mit hinein in diese Mission, in diese Botschaft, in dieses Anliegen, was er weitergeben möchte. Einfach nur Bruder. Ein Bruder, der mit ihm gemeinsam diese gewaltige Botschaft teilt. Wir denken manchmal, oh, der große Apostel Paulus, er hat diese gewaltigen Worte geschrieben, wortgewaltig, hochtheologisch, komplexe Formulierungen, aber ebenso stand hinter diesem Brief ein ganz normaler Bruder, Timotheus. Oder auch Schwester, könnte auch sein, ja. Einfach Teil dieser Botschaft zu sein. Timotheus hat sich durch nichts Besonderes bis dahin irgendwie qualifiziert haben müssen, durch irgendwelche Großdaten hervorgetan. Er musste auch keine Ausbildung auf der Bibelschule besuchen unbedingt, sondern er war einfach nur vorgestellt als der Bruder, der hinter dem Brief auch mitsteht, der ihn mit verfasst hat. Er war Teil dieses gewaltigen Werkes, dieser großartigen Botschaft. Und wenn man diesen Brief so liest, dann bekommt man ja also für mich ist es so richtig gehaltvoll, ja, dieser Inhalt, diese Sätze, was da dahinter steht. Deshalb nehmen wir uns heute auch nur zwei Verse vor. Das reicht schon aus für eine ganze Predigt. An wen ist dieser Brief gerichtet? An die heiligen und gläubigen Brüder und Schwestern, haben wir schon gelernt, zu Kolossee. Heilige und Gläubige. Heilig bedeutet ja, abgesondert oder ausgesondert zu sein, besonders zur Seite gestellt zu sein. Also nicht abgestellt, das ist vielleicht falsch verstanden dann, irgendwo abgestellt nicht, aber schon abgesondert. Nicht unbedingt von etwas. In unserem Sprachgebrauch hat es ja manchmal so diesen, oder in unserem Denken vielleicht auch, dieses Deck, abgesondert, raus aus der Welt. Aber das bedeutet eigentlich vielmehr abgesondert für etwas, für einen Auftrag, für einen Dienst hinein in diese Welt. Ja? Einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wie Paulus auch hier diese gute Nachricht zu verkündigen, ein Zeuge Jesu zu sein, dafür sind wir besonders abgesondert. Das ist der ursprüngliche Gedanke, der entscheidende Punkt. Und als solche sind wir natürlich Gläubige. Als Abgesonderte sind wir natürlich Gläubige. Du denkst, das geht ja gar nicht anders. Ja? Aber ich nehme auch immer wieder wahr, dass es theologisch ausgebildete Amtsträger gibt, die diesen Dienst nur aus beruflichen Gründen, nur aus wirtschaftlichen Gründen tun. Aber wir nicht, oder? Wir sind Gläubige, die hier Paulus anspricht, Gläubige. Und das ist übrigens der am meisten verwendete Begriff im Neuen Testament für solche wie uns. Nicht wie wir es heute denken, wir sagen meistens Christen, ja. Aber das war mehr so eine Fremdbezeichnung, die von anderen, wo andere diesen Namensgebung, zum Beispiel in Antiochia, zum ersten wurden die Christen dort Christen genannt, die Gläubigen. Und das ist auch das, was uns ausmacht, Gläubige, unser Glaube. Das ist das, was uns auszeichnet immer wieder. Wir glauben an Jesus Christus, wir vertrauen ihm und seinem Wort. Wir haben unser Leben mit ihm verbunden. Wir leben in einer Beziehung, einer lebendigen Beziehung mit Christus. Gläubige. Und wenn wir gläubig sind, zu Jesus gehören, dann sind wir auch untereinander verbunden. Wer zu Christus gehört, gehört auch zu seiner Gemeinde. Das ist im Neuen Testament selbstverständlich. Da gab es noch keine Gedanken, wie könnte ich vielleicht auch alleine irgendwo mein Christsein leben, abgeschieden, ich und mein Herr. Christsein, gläubig zu sein, war unmittelbar verbunden, auch Teil einer Gemeinde zu sein. Christus Nachfolge hat nämlich eine vertikale Ebene, also diese Verbindung, diese lebendige Verbindung mit Christus, aber auch eine horizontale Ebene, diese Verbindung untereinander mit anderen Geschwistern, mit anderen Christen. Also das Neue Testament kennt keine einsame Nachfolge. Ich und mein Herr, wir sind uns genug. Wer zu Christus gehört, gehört auch zu seiner Gemeinde. Und deshalb bedeutet es, wir sind gemeinsam auf dem Weg, gemeinsam als Geschwister. Wir stehen zusammen, halten zusammen, unterstützen uns und wir lieben uns. Und das war das, was die erste Gemeinde, die ersten Gläubigen auch immer wieder so ausgezeichnet hat, was ihr Kennzeichen war in dieser Welt für diejenigen, die sich zu Christus bekannt haben. Einen Begriff, den der Apostel Paulus recht häufig verwendet in seinen Briefen, ist die Formulierung in Christus. Habt ihr schon gelesen und gehört? Ja? In Christus zu sein, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus. In dieser Verbundenheit mit Jesus, in dieser Lebensgemeinschaft. In dieser Gemeinschaft haben wir Vergebung, sind wir errettet, haben ein neues Leben und sind Mitteilhaber dieser ganzen Verheißungen und all der schönen Dinge. Aber sie sind uns nur gegeben, eben in dieser Verbindung, in dieser Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Nicht, weil du ein guter Mensch bist. Bist du vielleicht auch. Ja. Nicht, weil du sonntags zum Gottesdienst kommst. Nicht, weil du irgendwann mal getauft worden bist oder Teil einer Gemeinde oder Kirche. Sondern in Christus zu sein bedeutet, diese lebendige Verbundenheit mit Jesus Christus zu leben, alle Tage, nicht nur sonntags, ja, zu wachsen in dieser Beziehung. Also nicht nur in dieser Beziehung zu stehen, ja, statisch, fest, sondern eher sich vorwärts zu bewegen, zu wachsen, immer mehr hineinzukommen, Jesus ähnlicher zu werden auch. Und wenn du das alles leben möchtest, das, was dir das Neue Testament auch so nahelegt, dann kommst du nicht drum herum, auch diese Gemeinschaft zu pflegen, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde verbunden zu sein. Und wenn wir jetzt nur diese ersten beiden Verse aus dem Kolosserbrief überliefert bekommen hätten, dann hätten wir doch schon ziemlich viel über uns und unsere Identität gelernt. Wir sind Heilige, wir sind Gläubige und wir sind Geschwister oder als Geschwister zusammengefügt und wir sind in Christus hineingenommen in diese Lebensgemeinschaft, in diese Verbindung auf dem Weg in den Himmel zur Ewigkeit, die wir mit Gott dann erleben werden, gegründet in Jesus Christus, in das, was er für uns getan hat, was er, dieses Werk, was er für uns vollbracht hat. Wir sind nicht, unsere Identität entspringt nicht dem, was wir getan haben, auch nicht dem, was wir gerade tun oder tun werden, erreicht haben, was auch immer, worauf du deine Identität zurückführst, sondern wir sind gegründet in Christus. Das ist unsere Identität. Und eigentlich könnten wir jetzt hier Amen sagen und Schluss machen, wenn nicht das mit einem Wunsch von dem Apostel Paulus noch weitergeht. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater. Man wünscht sich ja so alles Mögliche. Man wünscht sich einen guten Tag, einen guten Morgen. Habt ihr heute bestimmt schon irgendjemand gewünscht. Alles Gute, viel Glück, Werner, zum Geburtstag. Ja. Gute Besserung bei Krankheit, viel Spaß und so weiter. Aber Gnade und Frieden von Gott, das hört man doch eher selten, selbst unter Gläubigen. Wobei dieser Wunsch doch alles andere beinhaltet. Alles andere, was wir uns sonst zu wünschen, dieser Wunsch eigentlich mit einschließt in sich. Und was kann es Wertvolleres und auch Zufriedenstellenderes geben, als immer wieder in seinem Leben diese Gnade Gottes und den Frieden zu spüren, zu erleben. Gnade und Friede von Gott. Das war so eine Redewendung gewesen, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Keine Floskel, aber eine gewohnte Redewendung, die alles, dieser Wunsch hat alles beinhaltet, alles, das ganze Wohlwollen Gottes. Ja. Der ewige, der allmächtige Gott, er steht zu dir. Er ist dir zugetan in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in seinem Segen. Was brauchst du mehr? Was brauchen wir mehr? Was brauche ich mehr? Als dass die Gnade und der Friede von Gott bei uns ist, mit uns ist. Was für ein Zuspruch auch heute Morgen an uns. Paulus erklärt schon in diesen beiden Versen, wer ich bin, wer du bist. Die Lebensverbindung mit Jesus, sie gibt uns eine neue Identität, unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen, die wir tun. Aber natürlich, wir wissen das alle, aus unserer Identität, aus unserer neuen Identität heraus, kommt natürlich auch ein verändertes Handeln, ein verändertes Reden, ein verändertes Denken. Paulus hält in diesem Brief auch noch eine ganze Reihe an praktischen Anweisungen für uns bereit, was wir tun sollen und was lieber nicht. All diese Dinge, da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber es ist immer wieder in dem gegründet, was wir sind. Was wir sind. Und nicht umgekehrt. Du bist nicht Christ, weil du gewisse Dinge tust oder auch nicht mehr tust. So manche Gebote hältst oder regelmäßig hier bist, die Bibel liest vielleicht sogar. Das gehört zum einen Christenleben, ja. Aber das ist nicht, worauf du dich gründest oder was deine Identität ausmacht. Du bist Christ, weil dein Glaube sich mit Jesus verbindet, dein Leben mit Jesus verbunden ist und jetzt du eine neue, durch Christus, in Christus, eine neue Identität besitzt. Und das ist immer mal wieder wichtig, uns auch neu bewusst zu machen, dass wir nicht falsch uns einschätzen oder über uns denken, vielleicht uns sogar klein denken oder gar auch auf Irrwege geraten, abkommen von dem, was Gott eigentlich gedacht hat. Denn wenn wir jetzt mal den Blick auf die Gemeinde von Kolossee werfen, dann entdecken wir so einiges Kritisches auch bei dieser Gemeinde. Die Gemeinde Kolossee, sie befand sich, habe ich mal eine Karte mitgebracht, dass wir das mal so vor uns sehen. Hier haben wir Laodicea, Hierapolis und Kolossee. Das war so eine, ja, Städteverbund, könnte man sagen, gewesen. Kolossee war keine jetzt riesengroße Stadt, keine bekannte Stadt, war eigentlich eher eine Kleinstadt, aber doch recht wohlhabend gewesen. Und Paulus hatte die Gemeinde dort nicht gegründet, nicht einmal besucht, stellt euch das mal vor. Und doch nimmt er sich heraus, dieser Gemeinde einen Brief zu schreiben. Paulus tourte lieber mehr durch die großen Metropolen dieser Zeit, aber er kannte den Gründer dieser Gemeinde, den Epaphras. Dieser war anscheinend auch in Rom zusammen mit, wenn wir den Brief dann noch ein bisschen weiterlesen, in Rom zusammen gewesen mit Paulus. Und dieser Epaphras hat Paulus anscheinend auch einiges berichtet, was in dieser Gemeinde so los war, unter anderem auch von Irrlehren, die da geherrscht haben in der Gemeinde. Und dann, wenn man mal die Geschichte so betrachtet, im Jahr 61, 62 gab es dann ein großes Erdbeben in der ganzen Gegend dort. Und von da an ist dann auch von Kolossee in der ganzen Literatur kein Wort mehr die Rede. Wurde die ganze Gegend auch dann verwüstet. Aber was war der Anlass? Was war der Anlass und was war das zentrale Thema dieses Briefes? Zum einen, das sagte ich schon, Christus. Christus ganz zentral zu machen. Christus wieder in diese Bedeutung, die ihm zusteht, hinein zu predigen. Und er steht erhoben über allem anderen. Hoch erhoben, höher als alles andere. Er, der Retter der Welt, König aller König. Heute findet man in der Kirchengeschichte solche Verehrung von Engeln, von besonders Heiligen, der Mutter Gottes und was auch immer, als Mittler zwischen Mensch und Gott. Man spricht von einer gnostischen Irrlehre in dieser Zeit und das Vertrauen war nicht mehr nur auf Christus, Christus allein, sondern es brauchte noch irgendetwas anderes, was dieses vollkommene Erlösungswerk Jesus begonnen hat zu schmälern oder schmälern wollte, so sage ich es vielleicht. Die sogenannte höhere Erkenntnis war das gewesen, vergleichbar hochrangige Geisterwelten oder philosophische Welterklärungen, menschliche Überlieferungen, aber alles getarnt mit gelehrten Worten. Das klang alles richtig schlau. Ja. Und diese kamen dann mit dem Anspruch, das Erlösungswerk Christi zu relativieren und ergänzen zu wollen. Also nicht mehr allein aus Gnade. Ja, dieses kostbare Gut, allein aus Gnade, nicht allein aus dem Erlösungswerk Jesus, sondern es braucht noch dies und jenes, es braucht noch das, was diese höhere Erkenntnis anspricht. Und wenn man aufmerksam in christlichen Kreisen unterwegs ist, dann entdeckt man solche Gedanken bis heute. Könnt ihr euch das vorstellen? Paulus stellt demgegenüber klar, Christus ist höher als jede Gewalt, als jede Macht, als alles andere. Unser Heil hängt allein von Jesus Christus ab und von nichts, wirklich nichts anderem. Es gab aber auch noch eine zweite Problematik, die ich kurz anschneiden möchte in dieser Gemeinde. Und das war der Hang zu einer jüdischen Gesetzlichkeit. Es gab in der Gegend auch eine große Anzahl an Juden, die dort gelebt haben und einige davon haben sich dann auch bekehrt, sind in die Gemeinde gekommen, den christlichen Glauben angenommen, aber sie brachten natürlich ihre ganze alte Religion und Tradition auch mit hinein, Beschneidung, Sabbat, bestimmte Feste, Speisevorschriften und offenbar drohten solche Gedanken, die Gemeinde auch zu unterwandern, die Gnade Gottes zu unterhöhlen, auszuhöhlen. Ja. In beiden Fällen, ob so oder so, es versucht etwas an die Stelle von Jesus Christus zu treten. Andere Wesen oder andere Gebote, in beiden Fällen wird das Werk Christi geschmälert. Satzungen, Gebote, Überlieferungen, Sabbatregeln, solche Sachen gewannen plötzlich wieder mehr an Bedeutung. Und dabei hatte die Gemeinde eigentlich ganz gut angefangen. Der Start war gut. Von ihrer ursprünglichen Belehrung her, da gab es nichts zu beanstanden. Das erwähnt auch Paulus immer wieder und lobend erwähnt er das. Ja. Doch leider mit der Zeit, wie es immer so ist, ja, mit der Zeit hat es sich da etwas Wegprägendes von Christus eingeschlichen. Und wisst ihr, im Nachhinein habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, es gibt, ich glaube, in der Kirchengeschichte, wenn ich richtig aufgepasst habe im Unterricht, in der Kirchengeschichte keine Erweckungs- oder Erneuerungsbewegung, der das auch nicht im Ansatz passiert ist. Wo sich dann irgendwelche Dinge eingeschlichen haben, die an Bedeutung gewonnen haben und ein Stück weit auch weg von Christus. Die irgendwann einen guten Start gemacht haben und im besten Fall dann ja nur für eine Zeit wenigstens, wo andere Dinge wieder wichtig geworden sind, zumindest in den Vordergrund geraten sind, wie man sich verhalten soll zum Beispiel, wie man sich kleiden soll, welche Frisur man trägt, welche Instrumente gespielt werden dürfen. Ihr kennt die ganzen Dinge, ja. Was man nicht macht und was man macht, welche Veranstaltungen man besuchen sollte und welche nicht und all diese Dinge, die dann wieder wichtiger geworden sind. Bei manchen Dingen ist ja auch was Richtiges dabei, das sage ich ja nicht, ja, verstehen wir uns nicht falsch. Und manchen Dingen sollen wir schon die Finger lassen, aber doch bitte von Herzen und nicht, weil es andere von mir erwarten, oder? Seid ihr da bei mir? Alles das, was er tut, das tut von Herzen für den Herrn. Aber es ist zu beobachten, dass ja diese Bewegungen auch oft diese lebendige Bewegung irgendwann angefangen haben, ihre Identität so mehr aus ihrer Geschichte, sage ich mal, aus ihrer Erkenntnis, ihrer Tradition, aus dem, wie man es früher schon immer gemacht hat, ja, zu ziehen. Etwas anderes beginnt, den klaren Blick auf Jesus Christus zu vernebeln, zu verstellen, vielleicht sogar zu verschütten. Und ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt an eine Vision, an ein Bild erinnert, was jemand in unserem Ältestenkreis vor Jahren mal weitergegeben hat. Und da würde ich jetzt mal den Werner bitten, nach vorn zu kommen, dass er uns dieses Bild nochmal vor Augen führt. Ich hab's nicht mehr ganz zusammengekriegt, aber vielleicht kannst du das nochmal, du hast aufgeschrieben. Und das passt hier ganz gut dazu.
Ich denke, es war im Juni 2015. Da hatte der Helmut einen Eindruck im Ältestenkreis und ich hatte ihn dann hinterher gebeten, das aufzuschreiben. Ich lese erstmal den Eindruck, den der Helmut hatte hier und es aufgeschrieben hat. Ein Felsen, ähnlich wie die in der Fränkischen Schweiz, ist stark bewachsen. Bäume, Flechten, Moos. Der Felsen unterscheiden sich nicht wesentlich von den anderen und wird deshalb auch nicht weiter beachtet. Dann plötzlich schert ein Teil des Felsens ab und legt eine nahezu senkrechte und glatte Fläche frei, die hell, fast silber leuchtet. Plötzlich finden diese Felsen großes Interesse bei Kletterern und Wandern. Der Helmut, was mir im Nachgang noch dazu einfiel, hier ist eigentlich nichts Neues entstanden. Der Felsen war schon da. Es wurde nur etwas vorher nicht Sichtbares freigelegt, das dem Felsen nun ein unverwechselbares äußeres Profil verleiht. Bäume und Bewuchs, die vorher wie selbstverständlich zu dem Felsen gehörten, mussten erst abfallen, abgesprengt werden. Und Herr Heinz hat dann im Nachhinein noch mitgeteilt, hier die Auslegung zu dem Bild vom Helmut, wie es mir aufs Herz gelegt wurde. Der bewachsene Felsen sind ein Bild auf Gemeinden. Die bewachsenen Felsen sind ein Bild auf Gemeinden. Der Felskern ist ein Hinweis auf Jesus. Er ist die Basis. Durch verschiedenen Bewuchs, der sich ganz natürlich über die Jahre bildet, werden die Felsen verdeckt. Die Gemeinde hat zwar die Felsen Jesus in sich, er kommt aber wegen Nebensächlichkeiten, zum Beispiel eingefahrene Tradition, Differenzen innerhalb der Gemeinde, nicht genügend zur Geltung. Durch einen Felssturz wird die Schicht abgelöst, die den Felskern verdeckt. Der entfaltet dann seine Schönheit und Anziehungskraft. Die Gemeinde muss von der Kruste eines so einen Ballast befreit werden, der es verhindert, dass Jesus in seiner ganzen Schönheit sichtbar wird. Dann werden Menschen von der Gemeinde angezogen und fasziniert sein. Und noch eine Anmerkung dazu, ein Feldsturz ist in der Regel ein plötzliches Ereignis.
Vielen Dank, Werner. Könnt ihr so ein bisschen den Zusammenhang erahnen zwischen dem, was ich jetzt so weitergegeben habe? Manchmal ist was verschüttet, verstellt, muss wieder freigelegt werden. Oder es bricht sich selber frei, ja, wie dieser Felsabwurf. Das tut erstmal weh. Und da fehlt auch erstmal was. Ja. Aber letztendlich muss Christus wieder sichtbar werden. Amen. Christus muss gesehen werden, immer wieder in der Gemeinde. Und deshalb finde ich auch diesen Brief auch heute noch so brandaktuell, auch für uns. Ja. Es waren ja hier bei der Gemeinde schließlich nur wenige Jahre nach deren Gründung, als sich diese Dinge bemerkbar machen, diese Irrlehre, diese Abdriftung und diese, die Christus verstellen wollten. Aber das mahnt auch uns zur Wachsamkeit und wir dürfen uns ja immer wieder auch fragen, wo stehe ich, wo stehen wir, wohin bewegen wir uns als Gemeinde? Sie hatten hier einen guten Start hingelegt und gute Lehre unterwiesen. Das bestätigt Paulus mehrfach in diesem Brief. Aber dann bestand die Gefahr, davon auf sich wieder wegzubewegen. Andere Dinge wurden wichtig, davon abzudriften. Und ich vermute fast, eine Vermutung von mir oder vielleicht sogar ein bisschen eine Beobachtung, uns Menschen fällt es leichter, irgendwelche Regeln, die man uns vorgibt, irgendwelche Normen einzuhalten, manchmal auch mit knirschenden Zähnen, dann ziehe ich halt den langen Rock zum Gottesdienst an. Ja. Aber das fällt uns trotzdem noch leichter, diese Regeln einzuhalten. Sie vermitteln uns ja etwas Sicherheit, dass ich das schon irgendwo richtig mache. Sie geben mir einen gewissen Rahmen, ist ein bisschen berechenbar, dass ich mir irgendwas verdient habe vielleicht auch durch dieses Regelwerk. Bestimmte Dinge zu tun, andere zu lassen, ist ja nicht schlecht, sogar angeraten manchmal, aber doch nicht aus einer Pflicht heraus, aus einer Tradition heraus oder weil es andere von mir erwarten, sondern wenn, dann tue ich das, wie ich es gesagt habe, von Herzen, weil Jesus Christus mich erlöst hat zu einem neuen Leben, zu einem veränderten Leben. Ja? Und das ist immer wieder wichtig im Blick zu behalten. Gott möchte unsere Herzen, unsere Gesinnung von innen her verändern, dass wir so leben oder dann werden wir auch so leben, wie es ihm gefällt, werden uns so verhalten, wie es ihm gefällt, freiwillig von ganzem Herzen und nicht wegen einer Norm, wegen irgendeiner Zensur oder was weiß ich. Ja. Weil wir Jesus lieben. Und daraus beziehen wir unsere Sicherheit und unsere Verlässlichkeit, das gibt unsere Identität und nicht diese Einhaltung der verschiedenen Dinge. Paulus versucht in diesem Brief den Geschwistern das wieder nahe zu bringen, zu verinnerlichen, das wieder freizulegen, wenn wir es mal im Bild so sprechen wollen. Jesus Christus, in Christus habt ihr alles. Zurück zur Gnade, zurück zu Jesus allein. Und auch in dem praktischen, alltäglichen Leben, in unserem Alltag soll es immer wieder deutlich werden. Ein Vers, den wir später noch einmal betrachten, will ich schon mal hier zum Schluss noch erwähnen. Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen unseres Herrn Jesus. Ja, alles, wirklich alles. Fällt uns das leicht? Nein, mir nicht. So zu reden, so zu handeln, so zu denken, jederzeit, wo ich jederzeit bereit bin, Jesus dafür Rechenschaft zu geben. Das bedeutet es ja, ja, im Namen Jesus unterwegs zu sein, bedeutet ihm auch jederzeit Rechenschaft geben zu können über das, was ich tue, in seinem Sinne zu reden und zu handeln. Paulus macht das deutlich, unser ganzes Leben soll von Christus durchdrungen sein. Durchdrungen sein, nicht nur bestimmte Dinge, nicht nur der Gottesdienst heute Morgen, das Tischgebet oder deine stille Zeit, alles. Alles. Und wenn hier steht, alles, ich habe nachgeschaut im Griechischen, wisst ihr, was das bedeutet? Alles, genau. Das bedeutet wirklich alles, hättet ihr nicht gedacht, ne? Es bedeutet dein ganzes Leben. Christus bewegt mein Leben, von ihm geprägt und durchdrungen zu sein. Doch zunächst ist wichtig, dass wir uns unserer Identität wieder ganz neu bewusst werden, dass alles wollen wir uns gemeinsam dann nochmal näher anschauen und diesen Brief dann nach den Sommerferien nochmal genauer beleuchten und durchgehen. Für heute durften wir erkennen in diesen beiden Versen, wir sind in Christus verwurzelt, mit ihm verbunden, eine neue Persönlichkeit durch Gott, durch Jesus und sind wir auch mit seiner Gemeinde, mit seinem Leib verbunden, heilig und gläubig in Christus. Christus bewegt. Man kann sich ja von vielen bewegen lassen. Die Welt bewegt vieles, auch in unserer Zeit. Vieles greift nach uns, vieles will uns in irgendeine Richtung bewegen, beeinflussen, prägen. Manches kann uns sogar begeistern. Die Welt bewegt vieles. Aber was bewegt dich? Was bewegt uns? Was bewegt uns als Gemeinde? Von wem und von was wollen wir uns bewegen lassen? Das ist immer wieder die Frage. Christus, Jesus Christus, er soll mich, er soll uns als Gemeinde bewegen, weil er ist das Zentrum. Amen. Amen. Lasst uns noch mal kurz aufstehen, um gemeinsam